Isabel Varell ist heute bei uns zu Gast. Um ihr Buch vorzustellen, Mittlere Reife heißt es. Erstmal hallo Isabel.
Hallo Holly, ich freue mich.
Isabel, du bist zwar Ü50, aber du strahlst eine Jugend aus, dass man sich natürlich schon fragt, wie kommst du darauf, eine Biografie zu schreiben?
Ach, das ist aber sehr lieb von dir. Erstmal danke. Das ist ja wahrscheinlich als Kompliment gemeint.
Natürlich.
Wobei ich ja wirklich so gar kein Problem habe mit meinem Alter. Und ich glaube, dass etwas Jugendliches auszustrahlen vielleicht gar nicht unbedingt was mit Falten oder Nicht-Falten zu tun hat, sondern wie man sich im Leben fühlt. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon fast bei der Botschaft meines Buches, so dieses Kind in sich zu erhalten. Aber du hast ja gefragt, warum. Justin Bieber hat ja auch schon eine, könnte ich jetzt sagen. Aber Holly, ich habe ja ursprünglich, als ich angefangen habe, für mich zu schreiben, zunächst gar nicht an eine Buchveröffentlichung gedacht. Ich hatte vor Jahren schon das ein oder andere lukrative Angebot von Verlagen, so nach dem Motto, Frau Varell, Sie müssten das gar nicht selber schreiben, wenn Sie uns Ihre Geschichten erzählen, das machen wir dann schon für Sie. Also ich hätte schon viel früher ein Buch auf dem Markt haben können. Aber ich habe mich eines Tages eben hingesetzt und habe für mich selbst alles aufgeschrieben. Und ich merke auch, je älter ich werde, dass einen doch auch gewisse Dinge einholen können und dass das so eine zeitliche Distanz nicht unbedingt die Garantie dafür ist, dass einen Dinge nicht mehr beschäftigen. Und dann habe ich irgendwie gar nicht mehr aufhören können zu schreiben. Und das war ein Prozess von insgesamt 8 Monaten. Während dieser 8 Monate habe ich dann schon nach einigen Monaten mal Menschen was zu lesen gegeben. Also der erste Mensch war natürlich mein Lebenspartner, damals Lebensgefährte, heute bin ich ja mit ihm verheiratet, der Pitt, der mich dann auch so motiviert hat und hat gesagt, Mensch, das ist toll, schreib weiter und irgendwie muss das raus. Und es war dann, ist für mich jetzt auch ein ganz schönes Gefühl eigentlich, dass es auf dem Markt ist, dass es also nicht nur für mich war, es war ja wirklich wie eine Therapie, sondern dass man auch Menschen damit begeistern kann und berühren kann. Das ist was ganz Tolles und es ist das Buch auf dem Markt und ich bekomme so viel Feedback und so viel Umarmungen. Das ist einfach toll.
Wenn man das Buch liest, dann merkt man, dass du darauf verzichtet hast, einen Ghostwriter für dich schreiben zu lassen, wie du es eben schon gesagt hast. Du selbst hast auch in deinem Buch betont, kein Ghostwriter dieser Welt kann meine Sprache sprechen, was zweifellos so ist, denn das ist ein Schreibstil sehr nach Isabel Varell, wie wir sie kennen und wie sie erzählt. Warum war dir das aber so wichtig?
Ich habe ja nicht gedacht, dass man das merken würde, dass ich das wirklich selber geschrieben habe. Ich habe immer gedacht, das wird man mir nie glauben, dass ich das geschrieben habe. Und ich erfahre gerade das Gegenteil, unter anderem auch von dir. Du bist eine Leserin und du hast das keine Minute während des Lesens, hast du dann einfach gemerkt und hast das nicht mehr angezweifelt. Das kann die nur selbst geschrieben haben. Und das erlebe ich auch durch alle möglichen Journalisten zurzeit und letztendlich auch mittlerweile durch meine Ich freue mich wahnsinnig, das sagen zu können, mittlerweile viele Leser, dass sie das einfach merken, dass es authentisch ist und dass ich das wirklich geschrieben habe. Aber zunächst habe ich beim Schreiben gedacht, das wird man mir niemals glauben und habe dann irgendwie das reingeschrieben, dass ich das niemals mit einem Ghostwriter gemacht hätte. Dieser Satz wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber das wusste ich ja noch nicht.
Einer deiner besten Freunde, wenn nicht der beste Freund, H.P. Kerkeling, hat das Vorwort dazu geschrieben. Hast du ihn gefragt, ob er das machen würde?
Nein, ich hätte ihn aber gefragt. Aber bevor ich mit der Frage kommen konnte, hat er mir, da war ich in Italien, habe ihn besucht, er lebt ja teilweise einige Monate im Jahr dort. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich weitergekommen mit dem Schreiben und dass ich richtig das Fieber mich gepackt hat und ich gar nicht mehr aufhören kann. Und dann hat er von sich aus gesagt, weißt du was, Isabel, wenn du fertig bist, ich werde dein Vorwort schreiben, wenn du das möchtest. Und ich wollte ihm zwischendurch mal was zu lesen geben, weil er ist ja mittlerweile Bestseller-Schriftsteller und sein Feedback war mir natürlich wichtig. Und dann hat er das immer abgelehnt, sagt dann, nein, ich möchte nichts lesen zwischendurch, ich lese das erst, wenn das ganz fertig ist. Das heißt, ich habe ihn quasi zwischendurch gar nicht mal fragen können, findest du das gut so oder ist es vielleicht zu persönlich, habe ich da vielleicht zu sehr die Hosen runtergelassen? Nee, er hat gewartet und das war dann auch toll, denn als es fertig lektoriert war und ich dann das auch nochmal überarbeitet habe, habe ich ihm das komplett als fertiges Buch geschickt. Damals natürlich noch nicht zum Anfassen, sondern als Manuskript per E-Mail. Und er hat es dann in einem Rutsch durchgelesen und hat dieses Vorwort, was genau so, wie er es mir geschickt hat, jetzt im Buch abgedruckt ist, aus seinen Emotionen, aus seinen direkten Emotionen geschrieben. Und er hat mir gesagt, er hat mich angerufen, hat gesagt, boah, sagt er, ich habe geweint, ich habe gelacht beim Lesen und ich habe jetzt ein Vorwort geschrieben. Wenn dir das nicht gefällt, schreibe ich das nochmal um. Und ich habe das Vorwort von ihm dann wiederum gelesen und habe dann dabei wieder geweint, weil ich es so berührend fand und konnte mich dann bei ihm einfach nur noch bedanken, weil er ist wirklich mein liebster und bester und langjährigster Freund. Und dass er diese Worte gefunden hat, was mich auch nochmal so charakterisiert, das sind ja Dinge, die man von sich selber nicht sagen kann. Und als er dann auch in seinem Vorwort geschrieben hat, dass ich so versöhnlich bin mit allem, das hatte er mir noch nie in diesen Worten gesagt. Und das hat mich total gefreut. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, es ist wirklich so. Ich bin ein versöhnlicher Mensch. Und das hat mich irgendwie so gerührt, so erkannt zu werden, auch von dem Menschen, der mich jetzt auch schon die größte Zeit meines Lebens kennt.
Auf die Versöhnlichkeit von dir komme ich gerne später nochmal zurück. Hören wir uns doch erst einmal das aktuelle Lied von Isabel Varell an, Für immer ein Kind.
Schlagerparadies. Schlagerparadies. Denn der Schlager lebt.
Isabel Varell ist bei uns zu Gast. Wir reden über ihre Biografie, Mittlere Reife heißt es. Isabel, eine Biografie zu schreiben ist ja auch immer ein Stück Seelenstriptease. Ist dir das schwer gefallen?
Ja, mir ist schwer gefallen, das erstmal alles überhaupt so für mich aufzuschreiben. Und es sind wirklich viele Tränen geflossen beim Schreiben. Aber ich habe natürlich auch viel gelacht. Es ist ja auch viel Lustiges in dem Buch. Aber durch die Kindheit mich nochmal zu quälen und auch meine Geschichte mit Drafi, es ist wirklich so, wenn man schreibt, durchlebt man diese ganzen Gefühle noch einmal. Nur ich habe ja beim Schreiben erstmal alles losgelassen und rausgelassen, weil ich ja immer dachte, also falls du das mal veröffentlichst, kannst du es ja immer noch zensieren sozusagen, ne? Und filetieren. Und dann, als dann diese Frage sich gestellt hat und ich aber mittlerweile auch ein Feedback hatte von einem Verlag und einer Literaturagentin zum Beispiel, die auch nichts anderes macht als Bücher lesen, mir gesagt hat, sie hat seit Jahren nichts gelesen, was sie so sehr berührt hat. Da habe ich irgendwie gedacht, was ist denn eigentlich der Wert im Leben, der Sinn? Was ist das, woran wir wachsen, wir Menschen? Wir wachsen doch eigentlich nur daran, dass wir uns gegenseitig öffnen wie ein Buch. Wir können doch nur wachsen, wenn wir uns die Geschichten von anderen anhören und sie beobachten und vielleicht dann dadurch das eigene Handeln überdenken und umgekehrt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, was soll mir denn passieren? Ich zwinge doch niemanden, dieses Buch zu kaufen, wenn jetzt Leute sagen sollten, es gab es auch schon so Einträge bei Facebook, sowas prallt auch an mir ab. Ach, jetzt muss wieder irgendein Prominenter eine Biografie veröffentlichen. Ja, ey, es hat mir noch keiner mit seiner Biografie wehgetan. Ich habe eine Entscheidung für mich selbst. Ich kann sie kaufen oder nicht. Und so hat das auch jeder bei mir. Und deswegen habe ich gedacht, ich tue keinem weh damit. Mir hat es gut getan, das aufzuschreiben. Und was ich jetzt erlebe bei meinen Lesungen, ich mache musikalische Lesungen, ich singe auch die Lieder, die dazu passen. Und ich habe manchmal Menschen beim Signieren danach, wo ich merke, die haben Tränen in den Augen. Und da kann man sich einfach nur noch umarmen. Mhm. Und dann sind ja wildfremde Menschen plötzlich so nah. Und das sind so, ich bekomme gerade so wundervolle Geschenke durch Menschen dieser Art eben. Ein Blick kann ein so großes Geschenk sein. Und das ist einfach, das kann mir kein Mensch mehr nehmen. Und deswegen war es richtig.
Hast du das Gefühl, dass du damit die Fangemeinde, das setze ich jetzt wirklich bewusst in Gänsefüßchen, von dir erweiterst? Dass die Menschen dich auch so nochmal anders kennenlernen?
Was auf jeden Fall passiert, dass die Menschen einen nochmal anders kennenlernen. Und ich bekomme auch viel Post, so nach dem Motto, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe sie ja gar nicht wirklich gekannt. Mhm. Ja, kann schon sein, dass man seine Fangemeinde erweitert. Ich meine, dagegen hat ja kein Künstler was und das freut mich natürlich, es erfüllt mich mit Glück.
Du hast viele Höhen und Tiefen erlebt und beim Lesen fiel mir immer wieder auf, dass du aus jeder noch so schweren Situation versucht hast, etwas Positives daraus mitzunehmen. Wie schaffst du das? Liegt dir das im Blut? Ist da aber auch Schauspielerei dabei? Und du zeigst nicht, wie sehr man dich verletzt hat? Oder hast du dir diese so bewundernswerte Charaktereigenschaft irgendwann zugelegt?
Also ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen von allem. Einmal glaube ich, dass ich dem lieben Gott wirklich sehr dankbar sein kann, dass er mich ausgestattet hat mit einem riesengroßen Akku, als ich gebaut wurde. Und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Und je älter ich werde, desto mehr wird mir das bewusst, weil ich Menschen sehe, die sind jünger als ich oder genauso alt wie ich oder älter, die eben einknicken. Und das verstehe ich zu 100%. Wir sind unterschiedlich ausgestattet. Das ist in der Natur auch so. Es gibt starke Tiere, schwächere Tiere. Und ich habe irgendwie diesen großen Akku mitbekommen. Und deine Frage, ob ich schauspielere, das habe ich sicherlich oft getan, weil das muss man einfach manchmal. Du kannst nicht überall, wo du gehst und stehst, alle Emotionen rauslassen, weil du hast ja auch eine Bringeschuld. Und so wie du am Mikrofon stehst, dir wird's auch mal den einen oder anderen Tag nicht so gut gehen. Und trotzdem transportierst du Lebensfreude durch dein Mikrofon und sendest in die ganze Welt. Und die Menschen haben das verdient, wenn sie Radio Schlagerparadies einschalten, dass dieses Radio, was ich auch sehr gerne höre, einfach einen hochzieht. Und so habe auch ich natürlich meine Momente, wo ich nicht alles ganz ehrlich zeige, aber ich habe dieses Glück, Künstlerin sein zu dürfen und kann das vielleicht mehr ausleben, dieses Authentische, als andere, die in Zwängen sind. Uns hören bestimmt ganz viele Menschen geradezu, die in Büros sitzen oder Homeoffice oder die Kinder betreuen, die eben nicht immer ihre Gefühle zeigen können. Wir müssen alle irgendwie unseren Mann oder unsere Frau stehen und das gehört dazu. Und das ist ja auch gar nicht so verkehrt, weil wenn man sich nur gehen lassen könnte, ist auch nicht so gut. Es hat sein Gutes.
Schlagerparadies. Denn der Schlager lebt.
Zu Gast bei uns im Studio ist Isabel Varell. Heute geht es mal nicht vorrangig um Musik, sondern um ihre Biografie. Das Buch heißt Mittlere Reife. Isabel, welcher Teil in dem Buch fiel dir ganz besonders schwer, über ihn zu schreiben?
Ja, mir fiel es sehr schwer, über das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir zu schreiben. Später mit dem Erwachsensein hat sich unsere Beziehung sehr verbessert, obwohl sie mich eigentlich auch durch das gesamte Leben, kann ich fast sagen, bis zu ihrem Tod dominiert hat. Aber meine Mutter hat mich natürlich auch geliebt. Sie konnte auch in den Arm nehmen. Aber in meiner Teenagerzeit und Kindheit war sie durch die Scheidung meines Vaters, durch das Verlassenwordensein, das konnte sie ihm nicht verzeihen. Und da hat sie einfach ihren tiefen Schmerz durch Gewaltausbrüche an mir ausgelassen. Und das ist mir schwer gefallen, darüber zu schreiben. Und ich glaube, ich hätte das auch nicht tun können, wenn sie noch leben würde. Meine Mutter ist schon eine gewisse Zeit nicht mehr auf der Erde. Das 1998 habe ich sie verloren. Das war für mich, trotz unseres schwierigen Verhältnisses, ein Schlag. Ich kam mit der Trauer und dem Verlust kaum zurecht. Aber ich habe trotzdem auch meine Kritik. Und ich will versöhnlich sein, aber es ist so ganz komisch. Je älter ich werde, desto weniger kann ich verstehen, was sie damals gemacht hat. Also aber auch den Kontakt nicht zuzulassen zu meinem Vater und da zu egoistisch zu sein. Und da habe ich halt auch ein anderes Beispiel mitbekommen. Und deswegen sage ich eben, man wächst an den Menschen, die einen in dein Leben lassen und die sich von dir begleiten lassen. Ich habe eine Freundin, die hat auch eine sehr schreckliche Trennung gehabt von dem Vater ihres Kindes, wurde nach Strich und Faden betrogen, aber trotz dieses tiefen Schmerzes und diese furchtbare Realität, die eines Tages zum Vorschein kam, völlig überraschend, hat sie nie dabei vergessen, dass dieser Mann auch der Vater ihres Kindes ist. Und so wächst dieser Junge auf mit beiden Elternteilen, obwohl so etwas wirklich Schlimmes passiert ist. Und das finde ich wundervoll, dass es sowas gibt. Und das ist vielleicht auch ganz gut, das mal aufzuschreiben. Es gibt ja auch heute Menschen, die Kinder als Druckmittel einsetzen und das an Kindern auslassen. Das ist ein Fehler. Diese Menschen, die ahnen gar nicht, was sie damit ihren Kindern antun.
Isabel, du schreibst entwaffnend ehrlich und offen. Dennoch schwingt auch immer etwas Versöhnliches in deinen Zeilen und damit kommen wir nochmal zu dem Teil. Bei all dem, was du erlebt hast, scheinst du keine Verbitterung mit dir herumzutragen. H.P. Kerkeling, der wie erwähnt auch das Vorwort zu deinem Buch geschrieben hat, schrieb in dem Vorwort, neben vielen kleinen Lektionen, die ich von ihr gelernt habe, lautet ihr wesentliche Botschaft Versöhnung. Wie schafft man das?
Ja, ich glaube, das Leben ist einfach viel schöner, wenn man versöhnlich ist. Sonst trägt man diese Päckchen mit sich rum und wir müssen einfach unter uns eine Toleranz züchten. Wir Menschen sind unterschiedlich und wenn man durch dieses Leben gehen möchte mit einer einigermaßen großen Zufriedenheit und Glücksmomenten, dann kann man das am besten schaffen mit Toleranz, indem man sich versucht, in andere hineinzuversetzen und ein gewisses Maß an Leichtigkeit auch nicht zu sehr aus den Händen lässt. Das ist ganz wichtig, denn Menschen, die nicht nachvollziehbare Dinge machen, sind aber trotzdem im Kern vielleicht gut. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist Toleranz und die anderen Menschen immer nur Gutes wünschen und weich bleiben, dass man eben nicht hart wird. Das ist aber eine Aufgabe, die man sich stellen muss. Also das kommt nicht von allein und das ist eigentlich auch mit eine Botschaft aus meinem Buch, dass man alle diese Dinge in sich trainieren muss. Also je älter wir werden, desto mehr trainieren wir Bauch, Beine, Po, also viele jedenfalls von uns. Aber es gibt innere Muskeln, die wir trainieren müssen. Das ist das Kind, das immer mickriger wird, wie erschlaffende Muskeln am Po. An die Stelle tritt Vernunft, Angst, Vorsicht. Und diese Dinge, die machen einen vielleicht ein bisschen verbitterter. Und wenn man diese Muskeln, diese anderen Muskeln, die wir in uns haben, die man aber auf dem Röntgenbild nicht sieht, wenn wir die trainieren, das kleine Kind, die Toleranz, dieses Verständnis für andere Menschen, so mache ich das, glaube ich. Ich tue das. Ich trainiere diese Muskeln, indem ich mich selbst immer wieder reflektiere. Auch ich habe manchmal Vorurteile. Und dann erwische ich mich dabei und dann schimpfe ich aber mit mir. Und dann denke ich mir, sage ich mir richtig, wieso hast du jetzt gerade über den Menschen so und so gedacht? Du kennst den doch gar nicht. Vielleicht hat der gerade seine Mutter verloren. Vielleicht ist das Verhalten von ihm damit zu erklären. Das geht natürlich nicht den ganzen Tag. Ich habe keinen Heiligenschein.
Gut, aber wenn ich dich jetzt schon hier habe und wenn du davon redest, dass man diese inneren, nicht sichtbaren Muskeln trainieren muss, dann jetzt die erste Hilfe für alle die, die jetzt zuhören und genau hier den Strohhalm suchen. Wie ist der erste Schritt, wenn man wirklich in sich gekehrt, verbittert mit der Welt ist, den ersten Schritt nochmal rauszumachen? Was würdest du den Menschen raten?
Erstmal würde ich den Menschen raten, wenn sie nicht wissen, wie das geht, wenn sie schon eine Verbitterung in sich haben, in der Tat Hilfe zu suchen. Das ist ja kein psychisches Problem, aber Gespräche zu suchen mit anderen Menschen. Ich glaube, man schafft das nicht alleine. Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt den Psychotherapeuten. Es gibt ja auch heute Coaches. Also man kann zum Coach gehen oder man spricht mit der Freundin. Wenn man keine Freunde hat, dann sich Freunde suchen und versuchen einfach, sich selbst zu beobachten. Ich glaube, es geht nur so. Es geht nur so, indem man sich selbst beobachtet und in die Kritik nimmt. Und ich glaube, was auch wichtig ist, sich entschuldigen können. Also auch sagen können, ich glaube, ich habe da jetzt gerade überreagiert. Und wenn man einen Schritt auf den Menschen zugeht, dann wird man sofort eine Gegenreaktion bekommen. Sofort kommt das Gegenüber einen Schritt auf dich zu.
Das ist ein guter Tipp. Den finde ich auch immer sehr wichtig. Gleich gibt es mehr über Isabel Varell und ihre Biografie Mittlere Reife. Hier im Schlagerparadies.
Schlagerparadies. Hier fühle ich mich wohl.
Isabel Varell ist bei uns zu Gast mit ihrer Biografie Mittlere Reife. Isabel, du schreibst in deinem Buch Mittlere Reife aber auch über, wie schon erwähnt, deine Jugend, deine Karriere, aber auch aus der Zeit im Dschungelcamp. Siehst du die Zeit im Dschungel, wenn man da unter ständiger Beobachtung ist, schwierigste Verhältnisse in so einem Dschungel, siehst du das heute so ein bisschen anders als damals? Und ich meine, es ist jetzt 14 Jahre her. Wie siehst du das heute, die Zeit? Oder hast du schon die ganze Zeit die richtige Einstellung dazu?
2004, 12. Ist das schon so lange her?
Ja, wir haben 2016.
Also für mich ist das nach wie vor eine witzige Fernsehshow. Ich war damals in der zweiten Staffel. Ein bisschen Schuld hat Lisa Fitz. Die war in der allerersten Dschungelausgabe. Und damals habe ich noch gedacht, wie schrecklich. Wieso machen die das? Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, wenn man bei sich bleibt, dann kann einem eigentlich nicht viel passieren. Und ich habe damals ein Bühnenprogramm gehabt und habe mir schon etwas davon versprochen, dass die Theater vielleicht voller werden. Es ist ja auch eine Chance. Und für mich war es ja eigentlich letztendlich auch erfolgreich. Ich war dann die zweite, direkt nach der Königin Desiree Nick. Also, wenn ich das heute gucke, ich habe jahrelang den Dschungel gar nicht geguckt. Mittlerweile gucke ich das ganz gerne. Es ist ein psychologisches Spiel, was ich manchmal ganz spannend finde. Also bereuen tue ich das nicht, aber ich würde es auch nicht nochmal machen.
Ein großer Teil, du hast es vorhin auch schon erwähnt, in deinem Buch ist deinem ersten Ehemann Drafi Deutscher gewidmet. War dir das wichtig, das in solchen Details aufzuarbeiten? Es ist wirklich ein großer Teil, ich glaube fast 120 Seiten, die sich mit der Beziehung mit Drafi beschäftigen. War dir das wichtig, das wirklich so aufzuarbeiten, den Menschen jetzt wirklich mal zu sagen, nee, so war's. Alle, die in der Yellow Press irgendwann mal irgendwas gelesen haben, diese ganzen Spekulationen, diese Halbwahrheiten, so war es und zwar so. War dir das wichtig?
Also ich habe mich ja in der Öffentlichkeit nie zuvor, auch damals nicht, als dieser große Scheidungsskandal war, öffentlich dazu geäußert. Nie, bis heute. Und ich habe auch das erstmal nur für mich geschrieben. Und auch da konnte ich nicht aufhören zu schreiben. Ich habe das auch alles nochmal so durchfühlt und durchlebt. Und ich habe das dann nochmal so richtig verstanden, was für eine Liebe das war zwischen uns. Es war ja eine große Liebe, die wir miteinander hatten und die eine tolle Zeit am Anfang. Und es war für mich wirklich, das nochmal so richtig zu verarbeiten und ad acta zu legen. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und auch da war dann die Frage, wie viel veröffentliche ich davon? Und für mich ist ganz wichtig, dazu zu sagen, Drafi selbst hat ja nie in der Öffentlichkeit bei den Medien ein Hehl aus seinen Schwächen gemacht. Das heißt, auch die Tatsache, dass er stark drogenabhängig war, darüber hätte ich nie geschrieben, wenn das nicht schon alle wüssten. Also man weiß das von ihm. Und so konnte ich das auch dann letztendlich so, wie ich es aus dem Bauch heraus geschrieben habe, aus dem Herzen heraus veröffentlichen. Mir ist dabei auch wieder so deutlich geworden, was er für eine Persönlichkeit war. Und auch da bekomme ich Feedbacks jetzt von Lesern, die eben sagen, das ist eigentlich unabhängig, ob es der Drafi ist oder nicht. Es ist ja auch eine Liebesgeschichte. Es ist eine Geschichte von einem Menschen, der mit einem drogenabhängigen Menschen zusammen ist. Ich glaube, dass man, wenn man selbst unsere Vornamen aus diesem Kapitel streicht, ist es trotzdem eine Geschichte aus dem Leben, die vielleicht Menschen interessiert. Unabhängig, ob die Drafi und Isabel heißen.
Es ist eine sehr aufrüttelnde Geschichte, muss ich sagen, dass es auch mich emotional ganz schön gerüttelt hat zwischendurch. Ein anderes für mich wichtiges Thema in dem Buch, finde ich, ist die ehrenamtliche Zeit, die du im Hospiz erlebt hast. Das Thema Abschied ist ja ein Thema, mit dem du dich in deinem Leben öfters und oft auseinandersetzen musstest. Aber der Abschied, mit dem man in einem Hospiz konfrontiert wird, hat ja ein ganz anderes Gewicht. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Ja, auch da, wenn man in Trauer ist und einen Menschen verliert, hat man ja auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man verkriecht sich und ich bin halt in schwierigen Situationen meines Lebens habe ich eben meinen Akku genommen, mein Inneres, und bin rausgegangen. Und damals auch angestoßen, ein bisschen durch den HP, der mir sagte, mein Gott, geh doch in ein Hospiz. Dann musste ich ja so eine Art also Vorbereitung machen, so Seminare gab es dann dafür. Also für mich war das eine ganz wertvolle Zeit. Ich habe damals Musical gespielt in Hamburg und dadurch war ich fest an einem Ort. Im Moment würde das gar nicht gehen. Ich werde mich eines Tages ganz sicherlich wieder ehrenamtlich engagieren und mich einem Thema widmen, das geht zurzeit gar nicht, weil mein Leben ist im Moment nur Reisen, 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 ne? Koffer rein, Koffer raus. Aber das ist etwas, was ich auch aufgeschrieben habe, in der Hoffnung, Menschen zu anzustecken damit, dass sie vielleicht sowas auch mal für sich in Betracht ziehen. Ehrenamtliche Arbeit, egal wo, ob das in Hospizen ist oder in Heimen, in Pflegeheimen, in Kinderstätten. Das ist eine Arbeit, die ist unverzichtbar. Diese Einrichtungen können ohne ehrenamtliches Personal, wenn man das so nennt, gar nicht leben. Also das ist ganz wichtig und ich kann nur sagen, dass es wahnsinnig hilft, dass es einem viel gibt. Eckhard von Hirschhausen sagt zum Beispiel auch, dass ehrenamtliche Arbeit das Leben verlängert. Das ist für mich völlig klar, dass das so ist. Ich habe vielleicht 3 Jahre mein Leben verlängert, jetzt schon, weiß ich nicht, für irgendwann, weil ich das gemacht habe. Denn ich bin wirklich, es war bereichernd, ich bin beschenkt worden durch Menschen, die sich mir geöffnet haben. Es war in einem Hospiz natürlich dann auch sehr aufwühlend. Menschen, die auf ihrem letzten Weg sind, die sich dann nochmal öffnen. Es war auch ganz unterschiedlich, was ich da erlebt habe, aber es war unterm Strich eine wahnsinnig wertvolle Zeit.
Also für die Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben, die sollten jetzt vor diesem Kapitel nicht erschrecken, denn ich habe auch hier meine Momente gehabt, wo ich herzhaft lachen musste.
Ja, ich weiß genau, was du meinst für Stellen.
Gut, das lassen wir jetzt mal offen, ja. Wir werden hier mal nicht spoilern, sondern hören uns hier gleich wieder im Schlagerparadies. Isabel Varell und ihr Buch Mittlere Reife.
Hier fühle ich mich wohl. Schlagerparadies.
Zu Gast bei uns im Studio ist Isabel Varell. Eigentlich ist sie mit ihrem Buch hier Mittlere Reife. Aber kommen wir mal ganz kurz zu deinen Liedern, Isabel. Deine Lieder sind ja nichts Fiktives, sondern immer auch etwas, was du erlebt hast. Ist das ein Teil, das du Erlebtes so verarbeitest oder ist das ein Teil, das du Gelebtes so weitergibst?
Beides, würde ich sagen, Holly, weil das ist, ich schreibe wirklich die Geschichten meines Lebens auf in meinen Liedern und manchmal geht man einfach in Gedanken auf Reisen, wenn man ein neues Album schreibt und ich finde es halt so langweilig, wenn alles immer nur so Liebeslieder sind und so und ich vermisse dich so. Ich schreibe wirklich gerne über die Dinge, Lieder, die mich beschäftigen, die ich erlebt habe. So gibt es ein Lied über einen katholischen Priester, mit dem ich befreundet bin. Und über einen türkischen Markt auf meiner Straße gibt es ein Lied. Ganz einfach, weil ich das liebe, dass dieser türkische Markt da ist. Also ich glaube, es macht mir einfach wahnsinnig Freude, diese Erlebnisse in Reime zu packen und mit blumigen Bildern auszuschmücken. Das ist ja wieder was ganz anderes, als ein Buch zu schreiben. Ein Buch schreibe ich so, wie ich spreche, als wenn ich mich mit mir selber unterhalte. Aber ein Lied muss natürlich eine poetische Sache sein, das ist Poesie, Reime und so doktert man an einem Text rum und feilt, bis man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sich sagt, jetzt ist er schön und jetzt transportiert er das Gefühl, was ich mir wünsche.
Ja, und jetzt kommt die absolute Herausforderung, liebe Isabel. Von all deinen Liedern, die du gesungen hast, geschrieben hast, komponiert hast, welches von diesen Liedern hat für dich die größte Bedeutung? Gibt es das?
Es gibt schon Lieder, die für mich also ganz besonders bedeutend sind. Das ist zum Beispiel das Lied Da geht noch was. Das ist für mich immer auf der Bühne ganz witzig. Das macht so Spaß, dieses Lied. Das macht den Leuten auch so Spaß. Und es gibt aber auch ernste Lieder, wie zum Beispiel das über Pater Benjamin, was mir viel bedeutet. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Aber ich würde mal sagen, auf meiner eigenen persönlichen Hitliste ist, da geht noch was ganz weit vorne.
Deine Biografie heißt Mittlere Reife. Ein toller Buchtitel, aber wer ist auf diese Idee gekommen?
Ich. Also cool. Der Verlag hat rumgedoktert und dann überlegt man sich lange, wie soll ein Buch heißen und der Arbeitstitel war zwischendurch mal Spielplatz Leben, weil ich auch dieses Bild irgendwann so beschrieben habe in meinem Buch, dass ich das Leben so sehe, dass ich von Spielplatz zu Spielplatz gehe. Da ist es wieder dieses Kind, was versucht, sage ich, weil man muss es, ist es Arbeit an sich selbst, dass man es weiterhin so schafft, die neuesten Dinge im Leben wie einen Spielplatz zu betrachten. Auch ich bin ja, habe Ängste in mir. Man denkt immer, dass wir, die wir auf der Bühne stehen, im Scheinwerferlicht, wir hätten keine Ängste. Das ist ja nicht so. Auch ich habe Angst, aber wenn ich mir sage, ich muss jetzt an einen neuen Drehort, da ist ein neues Team, ich kenne die alle noch nicht, dann sage ich mir, das sind alles Kinder. Wir kennen uns alle noch nicht und wir gehen jetzt erstmal vorbehaltlos aufeinander zu. Welche Förmchen hast du denn? Und das hilft irgendwie so ein bisschen. Jetzt bin ich abgeschwiffen. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Und so bin ich morgens aufgewacht, eines Morgens, und habe gedacht, mittlere Reife, so heißt mein Buch. Weil ich habe ja nur die mittlere Reife erreicht in der Schule, zur Schande meiner Mutter, die damit wirklich sehr unzufrieden war und mir auch immer zu verstehen gegeben hat, dass ich zu dumm bin, mehr zu schaffen. Ich hatte ja wirklich wenig Selbstbewusstsein als Teenager. Woher auch? Ich musste mir das selber erkämpfen. Und heute bin ich auch wieder in meiner mittleren Reife. Und dann habe ich das dem Verlag gesagt und die haben das einstimmig alle bejubelt und haben gesagt, so soll das Buch heißen. Und dann wurde es das auch.
Gut, dann denke ich, dass diese Biografie jetzt so eine Art Zwischenstand ist, so ein Zwischenbericht. Und wir dürfen mit einem Teil 2 rechnen. Und der heißt dann Reifezeugnis?
Also erstmal würde ich mir echt wünschen, dass es ein zweites Buch irgendwann mal gibt. Denn so ganz loslassen kann ich das jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt ein Buch geschrieben, die Welt ist jetzt anders. Ich kann nicht mehr zurück. Ich habe so eine Freude daran, jetzt auch bei den Lesungen und dieser Austausch mit Menschen. Und ich habe gemerkt, dass es mir nur gut tut. Und deswegen möchte ich und werde ich auch weiterschreiben. Und wie das dann heißt, weiß ich noch nicht.
Aber Isabel, nun bist du ja sowieso schon seit Jahren immer als Multitalent bezeichnet worden. Jetzt kommt also ein neues Talent dazu. Jetzt
oh wei.
Auch noch Autorin. Mittlere Reife heißt das Buch von Isabel Varell, ist im Piper Verlag erschienen, kostet 14,99 Euro und 315 sehr, sehr lesenswerte Seiten stark.
Dankeschön.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir den Weg hierher gemacht hast. Es ist ein tolles Buch und es hat sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen.
Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Holly. Vielen herzlichen Dank und allen, die uns zuhören, wünsche ich noch einen ganz tollen Tag und war toll hier bei euch.